voll das Leben. Ein Podcast-Abenteuer mit Bianca und wechselnden Co-Hosts. In Staffel 2 könnt ihr wieder dabei sein, wenn wir ins Abenteuer geschickt werden und Menschen begegnen, bei dem sie es am meisten spüren, das Leben. Wir begegnen Menschen, die wir nicht oder kaum kennen und verbringen einige Stunden Zeit mit ihnen und tauchen ein in das, was es für sie bedeutet, lebendig zu sein, Sinn zu spüren, voll das Leben. Heute mit Schauspieler Leon Häder. Diesmal hat Leon mich zur Schiffergilde geschickt. Das ist ein Verein in Bremerhaven und dort habe ich Mathis getroffen. Mathis arbeitet seit einigen Monaten an der Astarte. Das ist ein Segelschiff, das von der Schiffergilde gepflegt und getragen wird. Und ich konnte ihm dabei nicht nur über die Schulter schauen, sondern auch auf den Zahn fühlen.
Also hast du es jetzt aber gut gefunden?
Ja, das war tatsächlich mit dem Rätsel dann leicht. Ich bin nicht sicher, welche Tore er meinte. Meinte er diese vielleicht?
Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich denke diese, ja. Also wir haben zwei und ich glaube daneben an ist auch noch eins.
Okay.
Dieser Bereich ist halt hier so ein bisschen Vereins-Zusammenleben. Raum, wie auch immer. Dann haben wir da halt das Lager von den verschiedenen Schiffen.
Sag mal kurz, welcher Verein? Also das ich kann hier schon was lesen.
Schiffergilde Bremerhaven e.V. Mhm. Und ja, hier drüben haben wir dann unsere Werkstatt. Weil, ich sag mal, es sind fast alles Holzboote, die hier liegen. Wir haben auch ein paar Stahlschiffe, aber letztlich bei diesen älteren Schiffen, es gibt halt immer jede Menge Arbeit zu tun. Ne? Ja, da ist es schon sehr angenehm, dass man dann direkt die Werkstatt hier auch vor Ort hat. Ne?
Also um welche Schiffe genau kümmert ihr euch?
Die können wir uns gleich draußen mal angucken. Es gibt halt zwei Vereinsschiffe hier. Das ist einmal die Astarte, das ist ein Segelschiff. Und das Börteboot Nummer 3. Das ist, sagt dir Börteboot was?
Nein.
Warst du schon mal auf Helgoland?
Nein.
Okay. Klassischerweise, wenn man eigentlich mit der Fähre nach Helgoland fährt, dann kommen ganz viele Börteboote an die Fähre heran, die ankert da irgendwie vor Helgoland und dann kommen kleine Schiffe, die Börteboote und holen dich quasi ab und bringen dich an Land.
Aha.
Dafür sind die nicht unbedingt konzipiert worden, sondern das waren eigentlich Arbeitsschiffe auf Helgoland, um Material zu transportieren und dies und das so. Und genau, das sind unsere beiden Vereinsschiffe. Und dann gibt es aber noch die restlichen Schiffe, die hier bei uns im Hafen liegen, die gehören dann Leuten privat, ne? Aber die sind halt trotzdem auch Mitglieder hier im Verein.
Mhm.
Ja, und um diese Schiffe kümmern wir uns im Prinzip. Da gibt es so ein bisschen eine Astarte-Crew, eine Börteboot-Crew, aber da findet natürlich trotzdem auch ein Austausch statt.
Und mhm.
Es ist nicht so strikt getrennt, wer jetzt an welchem Schiff arbeitet. Zumindest bei den Vereinsschiffen. Bei den privaten Schiffen, das machen die Leute dann eigentlich eher
für sich.
Für sich, genau. Ja, aber man hilft sich natürlich trotzdem
ja.
Untereinander und wie auch immer.
Das ist ja dann der Vorteil, den diese Vereinsgemeinschaft mitbringt,
ja,
ne?
Ja, genau. Ja, allein auch, was so den Wissensaustausch angeht und so. Es gibt halt Leute, die haben viel Erfahrung und kennen sich auch im Bootsbau aus. Und dann gibt es Leute, die kommen hier hin, die waren noch nie irgendwie auf dem Schiff oder wie auch immer, aber es ist halt jeder willkommen und jeder hat natürlich auch irgendwie unterschiedliche Qualitäten und Stärken. Naja, da hilft man sich dann halt gegenseitig einfach, so wie es passt.
Ja.
Ne? Jeder das nach Bedarf, was er kann, was er Lust, worauf er Lust hat und so weiter.
Und alles aber in der Freizeit
ja,
und ehrenamtlich.
Genau.
Und Mathis hat dich dann rumgeführt?
Ja, wir sind erstmal in die Vereinsräume gegangen. Das sind zwei dieser alten Hallen, die da sind, in diesen Backsteinbauten am Lloydhafen. Und die eine Halle ist zu, ich würde sagen, ja, 60% Lagerraum. Da ist noch so eine kleine Metallwerkstatt mit drin. Und der vordere Bereich aber ist wirklich so für Vereinsleben mit einer kleinen Teeküche und Tischen, Bänken, Stühle, so ein bisschen, also wirklich auch ganz urig mit Bildern an den Wänden, ganz alte Schifferei-Bilder von Bremerhaven, wie es mal aussah und wie auch das Gelände dort früher aussah. Und wenn man von dort in die andere Halle wechselt, dann ist man in der Halle, die Gläserne Werft von außen betitelt ist. Und das ist die Werkstatthalle. Da gibt es so eine Holzwerkstatt und so ein ziemlich viel Platz für, wenn man mal ein Schiff reinholen muss. Aber also die Schiffe selbst sind nicht drin. Und es hängt das, was im Moment jetzt im Winter nicht draußen ist, nämlich die ganzen Taue. Die hängen aufgerollt und aufgewickelt und ordentlich beschriftet dort unter der Decke. Das sieht man so. Und ansonsten gibt es ganz viel Holzwerkzeug, Holzmaterial, das sie zum Bauen verwenden. Genau, so. Das ist so das Setting dort in diesen beiden Hallen, wo wir als allererstes waren.
Und wir sind jetzt hier in der Halle, wo über dem Tor steht Gläserne Werft, richtig?
Genau, ja. Das ist quasi dann unsere Werkstatthalle.
Ja.
Ne? Genau, und das ist auch im Sommer. Dann steht auch eigentlich die Tür auf, wenn wir hier arbeiten. Mhm. Und dann hat man es halt auch wieder. Dann ist man hier zwar am Arbeiten, aber man unterbricht doch immer, weil die ganz Leute viele fahren. Leute dann da interessiert in der Tür stehen und gucken. Genau, ja. Aber das ist ja auch gewollt. Deswegen heißt es ja Gläserne Werft, dass die Leute sehen, aha, was passiert denn hier eigentlich? Wahrscheinlich laufen fast alle Touristen, die in Bremerhaven sind, hier einmal vorbei.
Ja. Ja. Was steckt denn da dahinter? Das, also, weil es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten für eine Motivation, warum der Verein den TouristInnen in Bremerhaven das sichtbar machen möchte.
Ich glaube, es ist einfach interessant für die Leute, sich das mal angucken zu können. Und dadurch ist es für uns natürlich eigentlich auch gut, dass die Leute einfach sehen, dass das hier möglich ist. Mhm. Ja, eigentlich haben wir schon, glaube ich, machen wir theoretisch zu wenig Werbung, um wirklich neue Mitglieder zu bekommen. Aber sowas ist natürlich trotzdem auch eine Möglichkeit,
ja. Ja,
dass man einfach weniger gehemmt ist, sich das einfach mal anzugucken, hier reinzukommen, wenn die Tür offen steht. Und man sieht natürlich dann, dass hier auch was passiert und sieht nicht einfach nur das weiße Tor. Ne?
Und die Astarte, die ist dann da? Die ist dann da so aufgebockt oder wie stelle ich mir das vor? So trockengelegt auf so Holzbocken? So stelle ich mir das vor, dass die so...
Nee, die liegt tatsächlich im Leuthafen im Wasser.
Die liegt im Wasser.
Mhm. Genau, aber so aufgebockt, wie du es jetzt gerade beschreibst, ist nicht drin, sondern draußen auf diesem Parkplatz, wo im Sommer auch so Buden sind,
ja.
Im Moment dieses Börteboot.
Ah.
Und das liegt da aufgebockt unter einer Plane, aber tatsächlich die Astarte liegt im Wasser.
Also warst du quasi im Hafen auf Wasser?
Unter Wasser sogar.
Unter Wasser
weil,
sogar, ja.
Ja, wenn man reingeht, ist man tatsächlich unter dem Wasserspiegel.
Wir können auch erstmal vielleicht aufs Schiff gehen,
ja.
Weil das ist natürlich der Ort, um den es sich am Ende alles dreht.
Super, dann machen wir das.
Also wie gesagt, es gibt ja die zwei Vereinsschiffe, die Astarte und einmal das Börteboot. Aber ich bin eigentlich mehr bei der Astarte aktiv als beim Börteboot. Mhm. Und ja, was man da alles macht, das ist relativ facettenreich. Einerseits ist es natürlich relativ viel Instandhaltung und Pflege, weil das Schiff ist halt auch schon ein bisschen, naja, in die Jahre gekommen, will ich nicht sagen, aber schon älter. Es ist halt 1903 gebaut worden, als Fischereischiff. Und halt für die Nordsee. Und es ist komplett aus Holz gebaut. Und wie das halt so ist, nagt ja auch da der Zahn der Zeit dran. Deswegen gibt es eigentlich immer viel zu tun. Das heißt, Instandhaltungsarbeiten, die liegen eigentlich immer an. Und da mache ich ehrlich gesagt am meisten Holzarbeiten. Ne?
Hast du einen Hintergrund, bei dem du das gelernt hast?
Nicht direkt. Ich habe aber nach der Schule habe ich ungefähr ein Jahr auf dem Bau gearbeitet bei einem Freund von meinen Eltern. Der ist halt Zimmermann und dementsprechend habe ich da auch mit Zimmermännern und so zusammengearbeitet. Da hat man natürlich schon handwerklich was dazugelernt, aber es war jetzt, also ich habe keine Ausbildung in dem Bereich gemacht. Ja. Aber
also wir sind jetzt auf dem Schiff.
Wir sind jetzt auf dem Schiff, wir kommen aber nicht rein, weil ich natürlich den Schlüssel in der Halle vergessen habe.
Ne? Soll ich hier warten?
Wie du willst. Nee, wir können,
also, oder wir können, ich kann auch gerne noch.
Du kannst dich auch hier umgucken, wenn du willst.
Ach super, aber, ne? Ja super, ja, dann mache ich das.
Ich, also ich hole eben den Schlüssel. Ne?
Ja kann. Super, bis gleich, Matthias.
Und dann warst du alleine auf dem Abenteuer.
Ja, ganz alleine nicht, nur vorübergehend hat er mich tatsächlich mit dem guten Stück, also dem Schiff, allein gelassen und ich konnte mich da umsehen, aber ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Schiffen, ich kann dir jetzt noch nicht mal beschreiben, wie groß das ist.
Das war aber schon gut festgebunden.
Ja, glücklicherweise, also da mache ich mir keine Sorgen, dass es da abhanden kommen könnte.
Ein Glück.
So, also ich stehe auf einem hölzernen Schiff, ein Segelschiff, HF244 Astarte, Finkenwerder Hochseekutter. Ein Hochseekutter. Und da steht drunter Schiffergilde Bremerhaven e.V., also das sind die Besitzer, Barkhausenstraße 4, 27568 Bremerhaven und dann eine Telefonnummer, Notfalltelefonnummern und so. Ja, ich wandere hier ein wenig orientierungslos, weil ich wirklich null Ahnung davon habe, was ich hier finde. Das ist toll.
Ja, das ist immer ein bisschen neu auf dem Schiff vielleicht alles, weil es vor allem für alles auch andere Begriffe gibt, als man sie eigentlich sonst im Alltag verwendet. Ne? Wir reden nicht unbedingt über vorne und hinten und rechts und links,
ja,
sondern das heißt halt hier Bug, Heck, Backbord und Steuerbord.
Genau. Ich weiß nicht, was ist. Hilf mal.
Das ist, also Bug vorne ist vorne, ist Bug. Heck ist hinten. Mhm. Und dann in Fahrtrichtung links ist Backbord und in Fahrtrichtung rechts ist Steuerbord.
Okay. Wir steigen jetzt hier die Treppe in den Bauch des Schiffs hinab.
Ja, das ist häufig sehr verwirrend für Leute, die das erste Mal aufs Schiff kommen.
Ja, aber die Sprache muss man einfach lernen.
Genau, ja. Und das ist auch gar nicht unbedingt so, dass man es verkomplizieren will, weil viele Leute fragen immer, wieso sagt man es denn nicht alles so, wie
man
es sagen würde. Genau. Aber wenn man das halt einfach ein bisschen macht, dann geht es einfach in einen über. Das ist ja wie bei vielen Sachen, die man neu lernt. Und dann merkt man auch, dass diese Sprache vielleicht doch irgendwo ihren Sinn hat, weil man dann relativ schnell recht präzise sagen kann, was zu tun ist. Und das kann halt einfach, wenn man jetzt fährt mit dem Schiff, wirklich von Bedeutung sein, dass dann relativ klar gesagt wird, was, wie, wann zu tun ist. Und ja, dadurch ist es dann einfach klar, wenn man es einmal verstanden hat.
Ja, es kürzt aber wahrscheinlich auch Dinge ab, oder?
Genau, und das ist halt gerade in extremeren Situationen, wenn man jetzt zum Beispiel viel Wind hat oder wie auch immer und dann Sachen wirklich vielleicht schnell gehen müssen, aber es muss nie nur schnell gehen, sondern dann auch wirklich kontrolliert. Und dafür ist es halt gut, eine recht klare und eindeutige Kommandosprache zu haben. Und da haben sich halt, ja, wie sich Sprache entwickelt über die Laufe der letztlich Jahrhunderte, einfach irgendwelche Begriffe herausgebildet. Ich mache uns noch mal ein bisschen mehr Licht.
Ja.
Dann siehst du vielleicht auch ein bisschen besser.
Super. Es riecht ein bisschen muffig.
Können wir ja noch mal.
Feucht.
Ja, ja, das lässt sich auf dem Schiff nie ganz vermeiden.
Ja.
Natürlich will man kein Wasser im Schiff haben. Das ist eins der schlimmsten Sachen, die einem passieren kann unterwegs. Aber gerade bei so alten Holzschiffen, so ein bisschen Wasser kommt halt immer rein. Ja, da haben wir aber Pumpen hier unten im Schiff, die es auch einfach automatisch wieder rausfördern. Mhm. Ja. Deswegen dieser Geruch, eigentlich hat jedes Schiff so einen speziellen Geruch. Man merkt auch, wenn man dann, was weiß ich, wie viele Tage hier auf dem Schiff war und auch seinen Schlafsack hier in die Kojen gelegt hat und so weiter, dann kommt man nach Hause und man riecht es auch noch 2-3 Tage später am Schlafsack, an den Klamotten, dass man auf diesem Schiff war.
Mhm. So, ne?
Was ich zum Beispiel ehrlich gesagt eigentlich immer ganz angenehm finde, wenn ich dann mein Kopfkissen wieder mit nach Hause nehme, dann legt man sich da ins Bett und hat wenigstens noch 2-3 Tage länger das Gefühl.
Es gibt hier so kleine Oberlichter, aber die sind wirklich klein. Also hier kommt ganz wenig Tageslicht rein. Und deshalb macht Mathis jetzt hier überall gerade ein bisschen Licht. Wir haben Strom hier offensichtlich.
Ja, das haben wir. Und ja, dass hier so wenig Licht reinkommt, das ist einfach dem geschuldet, weil das halt eigentlich ein Arbeitsschiff ist. So wie es jetzt hier aussieht, so sah es nicht immer aus, sondern als es gebaut wurde, ging es halt darum, Stauraum für den Fisch zu haben. Ne? Und
das ist hier gebaut worden für Fischfang?
Genau, ursprünglich schon, ja.
Auf der Nordsee?
Genau, ja. Das ist eigentlich ein Finkenwerder Kutter, ne? Oder Finkenwerder Hochseekutter. Die sind dann damit rausgefahren, um ihren Unterhalt halt mit Fischen zu verdienen. Und ja, dementsprechend wurde dieses Schiff auch designt. Ne? Deswegen kommt kein Licht rein und so weiter. Und zum Beispiel, wenn wir hier mal hingehen, hier siehst du ja diese Schwelle. Ja.
Ja.
Die ist einfach da, weil dieser Bereich, wo wir jetzt hier stehen, ja, das ist jetzt für uns, was die Navigation und die Schiffsführung und so angeht, eigentlich ein sehr wichtiger Bereich, weil wir hier die Navigationsecke haben. Da können wir auch über Funk mit sämtlichen Leuten kommunizieren und wie und was. Aber ursprünglich war das hier eigentlich alles mit Seewasser durchflutet, weil die Leute damals ja kein Eis auf dem Schiff produzieren konnten, um den gefangenen Fisch zu kühlen. Haben sie sich gedacht, okay, naja, wir müssen ja den Fisch trotzdem halbwegs frisch hier anlanden. Deswegen war hier dieser Bereich quasi komplett mit Seewasser durchspült, damit der gefangene Fisch von hier oben, das ist die Ladeluke, einfach in den Bauch des Schiffes gekippt werden konnte und die Frischwasser hatten, um weiterleben zu können, bis man dann irgendwann wieder an die Küste gefahren ist und gesagt hat, hier, jetzt gibt's frischen Fisch direkt von der Nordsee. Ne?
Das heißt, es gab so ein Becken hier drin?
Genau, man nennt das Bünn im Prinzip. Wow. Ne? Da, wo wir gerade runtergekommen sind, das ist der Niedergang. Ja? Das ist halt auch nicht einfach der Eingang, sondern man nennt es Niedergang. Wir gehen vom Deck nieder in das Schiffinnere. Und dann haben wir hier zu unserer Rechten eigentlich die Schaltzentrale des Schiffes. Ja? Das ist die Navigationsecke. Da sieht man halt unsere technischen Einrichtungen wie Funkanlage und GPS, was uns einfach die Positionsbestimmung ziemlich vereinfacht. Dann haben wir hier noch einfach Anzeigen, die uns die Tiefe des Wassers anzeigen und die Windstärke und Windrichtung und alles Mögliche. Da haben wir hier eine kleine Wetterstation und hier noch so ein paar Geräte, womit man sich Wetterberichte auch ziehen kann. Oder hier, das ist AIS, da sieht man, wo sind andere Schiffe auch unterwegs, mit wem könnte man kollidieren und so weiter. Und diese ganzen Daten, die laufen einfach hier zusammen, dass wir hier unten immer die Entscheidung treffen können, auch, naja, wo sind wir? Wir haben hier unsere Seekarten drin, hier drunter. Und ja, deswegen ist das so ein bisschen das Herzstück des Schiffes, wo letztlich alle Informationen irgendwie gesammelt werden. Und dann haben wir direkt dahinter auch schon die erste Koje, wo der Kapitän schläft. Ja, der muss ja immer schön nah am Ort des Geschehens sein. Also, wir haben 14 Kojen, 4 davon sind für die Crew und 10 für die Trainees. Und das ist schon die erste vom Kapitän. Und dann gibt es hier 3 weitere Kojen. Es ist halt alles noch so ein bisschen Baustelle. Ne? Das ist im Winter sowieso normal, weil im Winter wird immer gearbeitet, im Sommer wird gefahren. Wir haben jetzt relativ aufwendige Umbauten auf diesem Schiff die letzten 3 Jahre gemacht. Deswegen sieht das eh alles noch ein bisschen wüst aus. Du siehst, hier stehen überall irgendwelche Werkzeugkoffer rum und ein bisschen sieht es kreuz und quer aus.
Ja, also man sieht eigentlich nur an der Verkleidung, dass es Kojen sind.
Genau.
Da sehe ich jetzt auch gerade tatsächlich die Außenwand vom Schiff, richtig?
Aber ja, genau.
Natürlich.
Ja.
Von genau. Innen.
Ja, hinter diesem Holz ist direkt schon das Wasser.
Ja. Ja.
Genau. Und ja, dann haben wir hier 3 weitere Kojen. Das ist einmal für den Steuermann. Das ist quasi der Stellvertreter vom Kapitän. Dann gibt es noch die Koje für den Bootsmann. Der ist für alles zuständig, was Segelsetzen angeht und Decksarbeiten und wie auch immer. Und dann haben wir hier unten, trotz wir ein Segelschiff sind, haben wir trotzdem Maschinisten dabei, weil wir auch, da können wir später auch nochmal hingehen, ja, einen Maschinenraum haben, damit wir auch bei Flaute noch ein bisschen vorwärts kommen oder um im Hafen zu manövrieren, brauchen wir halt auch einfach eine Maschine.
Also auf Deutsch ein Dieselmotor.
In diesem Motor, genau. Ja, genau. Und dann, wenn wir weiter nach vorne gehen ins Schiff, Richtung Bug, da haben wir hier auf der, was war es nochmal? Steuerbord oder Backbord?
Das ist Steuerbord.
Das ist Steuerbord. Ja, du lernst ja schon sehr schnell. Und genau, hier ist dann unsere Nachtzelle, unsere Toilette. Ne? Da kann man auch theoretisch drin duschen, aber wie das halt auf dem Schiff so ist, wir haben ja nicht unbegrenzt Frischwasser. Damit wird schon sparsam umgegangen. Genau, und dann geht es weiter nach vorne in den Bereich, wo dann auch die Trainees schlafen. Die schlafen jetzt hier, siehst du ja, auf Backbord sind relativ viele Kojen.
Ah ja, genau. Also 8 auf Backbord und 2 auf Steuerbord.
Genau, und dann haben wir, weil man ja auch immer gut essen muss, nicht umsonst sagt man, dass der Smoothie die wichtigste Person an Bord ist. Und das ist quasi der Koch. Und ja, dafür haben wir halt hier diese Küche, die ist niegelnagelneu eingebaut worden.
Ja, man riecht's noch.
Ja, ja, generell ist hier, also wo wir jetzt hier stehen, ist im Prinzip alles neu gekommen. Weil wir, wie gesagt, recht aufwendige Umbaumaßnahmen gemacht haben. Ja, dafür müsste man vielleicht wissen, wie so ein Schiff grob aufgebaut ist. Da gibt es einmal das Gerippe des Schiffes. Ja, das sind hier die Spanten. Und dann außen wird auf das Gerippe werden einfach Planken gelegt und dadurch ist es eigentlich schon dicht, das Schiff. Das sind halt auch die tragenden Strukturen, die uns überhaupt über Wasser halten und so weiter. Auch wenn das alles recht massives Holz ist, wie gesagt, das ist teilweise über 100 Jahre alt noch, das Holz, muss es irgendwann mal ausgetauscht werden. Und du siehst schon, wie verbaut das ja alles ist. Mhm. Das heißt, wenn man da ran möchte und da irgendwas austauschen will, dann kannst du die ganze Einrichtung, alles rausreißen, versuchen es so rauszureißen, dass du möglichst viel noch wiederverwenden kannst, aber dass du es wirklich 1:1 wieder einbauen kannst, ist eigentlich unwahrscheinlich. Auf jeden Fall mussten wir das machen, deswegen haben wir alles rausgerissen.
Und also ihr habt jetzt tatsächlich an der Außenhaut, also an den Planken und...
Genau, wir haben ein paar Planken erneuert und vor allem viele Spanten. Ich meine, du siehst es hier vielleicht, dieser hier ist ja noch recht hell.
Ja.
Ja, das ist ein neuer. Dieser hier ist schon deutlich dunkler. Der ist halt, keiner kann dir sagen, wie lange genau hier drin. Ja, einige wurden halt ausgetauscht. Dafür musste alles rausgerissen werden und deswegen wurde es quasi alles neu gemacht, ja.
Gut, und dann überlegt man sich natürlich, wie man es so wieder einbaut, dass es am praktischsten ist.
Ja, genau. Und in dem Zuge haben wir das Schiff auch ein bisschen umdesignt. Mhm. Ja, die Kombüse war eigentlich vorne im Bug. Die haben wir jetzt dahin gebaut, weil es einfach auch ein bisschen geräumiger so ist. Man hat ein bisschen mehr Platz, jetzt dadurch in der Kombüse zu arbeiten. Das war vorne alles so ein bisschen eng und geklötert irgendwie.
Hm. Aber wenn ich mir jetzt diese Koje hier angucke, ja, ne, da liegt jetzt schon zumindest ein Bodenbrett drin.
Genau, ja.
Und was kommt dann da noch rein?
Da kommt noch eine Matratze rein, die sind schon da, die lassen wir nur nicht im Winter an Bord, weil es ist kalt und feucht und das fängt jetzt an zu schimmeln und so weiter. Deswegen nehmen wir sie raus. Aber hier kommt die Koje rein, die Matratze rein. Dann kommt hier noch ein Vorhang vor. Und dann bringst du halt deinen eigenen Schlafsack und dein Kopfkissen mit, deine Tasche und machst es dir hier gemütlich. Mhm. Ne?
Bianca, was sind denn Spanden? Und was zur Hölle ist die Einzahl? Spande?
Also das müsste ich jetzt tatsächlich auch im Duden nachschlagen, weil ich das Wort, glaube ich, an dem Tag zum ersten Mal gehört habe. Aber wenn du dir vorstellst, dieses Schiff, Gerüst von innen, ne? Also wirklich das Skelett des Schiffs, das sieht so ein bisschen aus wie das Skelett eines großen Fisches. Dann hast du unten in der Mitte einen Balken, einen langen Balken und zu den Seiten weg wie so Gerippe, große Holzteile, und das sind die Spanten, die aussehen eben wie die Rippen des Fisches oder Schiffs in dem Fall. Und da drauf genagelt sind die Planken. Mhm. Quasi die Haut oder das Fleisch, die Haut des Schiffs. So. Mhm. Die Haut wäre dann vielleicht nochmal die Bemalung außen. So. Mhm. Und ein bisschen davon sieht man tatsächlich eben jetzt auch noch, obwohl es eben innen eingerichtet und ausgestattet ist, wenn man zum Beispiel in die Kojen reinguckt. Das wird nicht komplett abgedeckt da, sondern das bleibt sichtbar. Auch die Planken und Spanten sieht man direkt noch, wenn man im Schiff drin ist, und es bleibt so. Mhm. Also es wird nicht kaschiert, und das finde ich irgendwie super, dass man irgendwie die ganze Zeit präsent hat, okay, dahinter, hinter diesem Brett ist das Meer.
Mhm. Und dann seid ihr aufs Deck gegangen, auf die Planken, ne, habt ihr euch gesetzt, und du hast gesagt, Mathis hat eine geraucht und ihr habt Wasser getrunken. Oder einen Tee getrunken und gequatscht.
Ja,
und worum ging es denn dann?
Dann ging es darum, was dieses Mitfahren auf so einen Segeltörn noch für einen anderen Wert kreiert, als einmal der materielle Wert dieses Schiffes und auch die Arbeit an dem Schiff vorab. Also das, was sie jetzt gerade machen, nämlich dieser Innenausbau, das ist Arbeit an dem Schiff selbst. Und aber diese Segelturns, die bringen einen Mehrwert für diejenigen, die da mitfahren, die Trainees. Das ist was man, glaube ich, selbst nicht immer ganz abschätzen kann. Und das auch Mathis nicht immer auf dem Zettel hat. Und das ist ihm mal sehr direkt gesagt worden, das erzählt er dann auch.
Schön.
Oh, jetzt hat sich das Wetter ganz verändert.
Hier, wenn du auch Wasser möchtest.
Ach, ne? Danke schön.
Wir können auch gleich mal einen Tee oder einen Kaffee trinken, je nachdem, worauf du Lust hast.
Ja. Müssen wir nur in der Halle machen. Machen wir gleich.
Keine Ahnung. Ich meine, was meinst du, wenn jetzt hier diese ganzen Schiffe einfach weg werden und alle so da aussehen wie da hinten? Das würde das Bild schon verändern.
Ja, das ist ja auch der Grund, warum die Menschen hierher kommen. Ja,
ja, also. Genau. Ja, und das meine ich, da hängt halt ein Rattenschwanz dran. Ja. Das ist nicht so, dass wir uns hier nur eine schöne Zeit machen wollen. Ich meine, wir machen das schon auch. Wir sind keine Samariter, die das hier alles für andere Leute machen. Wir wollen schon auch fahren. Uns macht das Spaß. So, ne? Wenn wir da selber keine Lust drauf hätten, dann würden wir das nicht machen. Mhm. Das ist nicht falsch zu verstehen, aber es hängt da einfach schon ganz viel mehr mit dran.
Ja, ja, der Mehrwert ist größer als was die Vereinsmitglieder für sich rausziehen. Ja.
Ich fahre auch noch auf einem anderen Schiff, das ist auch ein Vereinsschiff, das ist eine Yacht so, ne? Also ganz anderes Konzept als die Astarte, aber auch ungefähr gleiche Größe. Die ist 1995 gebaut, letztlich auch ein Holzschiff, und das war so eine Ausbildungsmaßnahme für Bootsbauer. In Bremen wurde die gebaut. Und da wurden dann halt Leute für den Beruf ausgebildet. So, ne? Und das ist sonst eigentlich ein ähnliches Konzept, zumindest was es angeht. Da gibt es 16 Kojen, 4 Leute Stammcrew auch und 12 Trainee-Kojen. Und damit war ich letzten Sommer auch unterwegs. Und dann saß da ein älterer Herr, und der ist mit seiner Tochter, haben die sich quasi eingebucht und sind mitgefahren. Und er saß da und er war richtig gerührt auf einmal. Ne? Und er
was ist denn los? Und meinte, ja, ich glaube, ihr seid euch gar nicht bewusst darüber, was ihr hier macht. So. Und ich dachte mir so, ja, was kommt denn jetzt so? Ne? Und dann meinte er, ja, dass ihr den Leuten das ermöglicht, hier überhaupt mal so eine Erfahrung sammeln zu können. Meine Tochter, die macht das jetzt das erste Mal. Hast ja gesehen, wie die am Steuer stand. Die wusste gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Die war einfach baff, so, ne? Also zufrieden irgendwie. Und er meinte, er zieht da absolut den Hut vor, dass das alles ehrenamtlich passiert und Lobrede bis sonst wo geschwungen, so, ne? Und ich saß da vor ihm und dachte mir so, ja, okay. Also, ne? Ich meine, also, ich habe ihm gesagt, ja, ja, also nett oder schön, dass du es sagst, so, ne? Cool, ist ja auch schön zu hören, aber da habe ich mich danach dann erstmal hingesetzt und mir gedacht, ja, so kann man das auch sehen. Für mich war das, ich fahre halt gerne und das macht Spaß, mit den Leuten auch zu fahren, aber das war mir gar nicht so bewusst, was das bei manchen Leuten irgendwie auslöst, weißt du, weil das ist ja auch das macht keiner nur für die anderen Leute, sondern man macht es schon auch, weil es einem selber Spaß macht. Aber es ist natürlich schön zu sehen, wenn die Leute dann auch so begeistert sind davon. Ne?
Ja, diese Wertschätzung, die der da ausdrückt, ist eine andere. Ne? Also für ihn ist es ein ganz anderer Wert, der da erzeugt wird, als es für dich ist. Und das finde ich total interessant.
Ja. Ja, und das ist dann auch irgendwie, eigentlich ist es schön, das dann auch zu hören, was das bei anderen Leuten für Gefühle auslöst. So, ne? Und das meint er halt auch so, ihr ermöglicht das Leuten einfach nur in eurer Freizeit Sachen zu machen, wo die sonst niemals rankommen würden. So, ne? Oder viel schwieriger nur rankommen würden. Irgendwie. Und ja, das ist ja dann auch, dann die Leute sind so drauf und wollen was ausprobieren. Das ist ja gut, dann zu sehen.
Ja,
so,
super. Ne?
Sollten vielleicht manche ein bisschen mehr machen. Ein
bisschen mehr ausprobieren.
Ja. Ja, das ist cool. Ich habe gerade an die hessische Kulturministerin, die hat mal im Zuge des anstehenden Neubaus des Schauspiel Frankfurt gesagt, Leute, so wie sich diese Gesellschaft in Deutschland gerade entwickelt, jeden Euro, den wir in Kultur und in Vereine stecken und in Bildung stecken, das ist das, was uns als Gesellschaft zusammenhält. Da, wo Leute zusammenkommen, aus irgendeinem Grund, die sich sonst nicht begegnen würden, die aus ihren kleinen Grüppchen rauskommen. Und das ist ja genau das, was da auch eben passiert.
Ja, ich habe über Vereinsleben ganz lange mit Mathis geredet. Die Wichtigkeit von Vereinen für unsere Gesellschaft dürfen wir echt nicht unterschätzen. Und wir sind gerade in so einem Wandel, in dem das Ehrenamt so ein bisschen verschwindet aus der Gesellschaft und die Bereitschaft, sich nicht nur als Mitglied aktiv beispielsweise sportlich zu betätigen in einem Verein, sondern Verantwortung zu übernehmen in dem Fall, auch juristische Verantwortung, wenn man in einem Vereinsvorstand ist oder so, schwindet leider. Und die Vereine sind aber ganz essentiell für unsere Gesellschaft und das kann man an diesem Verein, finde ich, auch wirklich sehr gut ablesen, weil es eben auf so unterschiedlichen Ebenen wichtig für unsere Gesellschaft ist, dass es solche Vereine gibt, die diese alten Schiffe erhalten, die die Gemeinschaft pflegen, die Wissen von Generation zu Generation überliefern, die das Miteinander pflegen, die auf den Segelturns die Trainees in eine Verantwortlichkeit für ein Schiff und die Menschen darauf führen, indem eine Jugendliche das Schiff steuern darf, die steht am Ruder. Das ist einfach eine ganz, ganz wichtige gesellschaftsstiftende Einrichtung. Und deshalb finde ich, hat die total recht, die Ministerin.
Ja, und dann sagt Mathis, ich habe es mir aufgeschrieben, diesen wunderschönen Satz, das zeigt ja auch, dass sich Dinge verändern können und es trotzdem noch schön ist. Und ich finde, das kommt bei dem, was ich jetzt gehört habe, von eurer Begegnung immer wieder raus, dass diese Begegnung und das Arbeiten im Kleinen eine gute Übersetzung finden in dem, was es eben für eine Gesellschaft bedeuten kann. Das ist gut.
Ja, ich glaube, die Erklärung liefert er dann auch im nächsten Satz, ne? Weil vor Veränderung viele Menschen einfach Angst haben. Ja, und wir merken das bei uns ja gesellschaftlich den ganzen Tag und in allen Bereichen, egal welche Krise, egal welche Thematik. Und diese Angst vor Veränderung sorgt oftmals für so einen Konservativismus im Sinne von Konservare erhalten. Mhm. Es muss alles so bleiben, wie es ist. Und das ist was, was er da positiv eben genau andersrum erlebt.
Das ist auch etwas. Du hast richtig gearbeitet mit Mathis?
Ja, wir haben so kleine Sachen gemacht, die man in relativ kurzer Zeit machen kann. Also wir haben Bänke, die vorbereitet waren, wieder zusammengeschraubt, an denen was gemacht worden war, Renovierungsarbeiten vorgenommen waren. Wir haben die Klotür gestrichen. Also eigentlich ich, um Himmels Willen, nicht in Grün.
Um Neptuns Willen, nicht in Grün.
Ja, genau.
Das sind so kleine Dinge, wo ich dann beim Hören total aufmerke und denke, ah, merken, irgendwann kannst du es gebrauchen.
Da können wir eigentlich ein bisschen was machen, wenn du Lust hast.
Super.
Ich kann dir das ja mal zeigen.
Ja.
So, jetzt stehen wir hier vor Möbeln.
Ja, vor Möbeln. Und was ist das?
Das sind wahrscheinlich Bänke aus aus dem Schiff, die vorher schon drin waren, weil die nämlich, glaube ich, also sie sehen nicht neu aus.
Mhm. Ja.
Und genau. Ich habe, genau, hier sind diese Polster, die man dann drauflegen kann. Und ich nehme an, schlauerweise sind es wahrscheinlich auch Kästen. Darf ich einmal?
Ja, klar.
Genau. Also man kann die Sitzfläche anheben. Die ist mit Scharnierband befestigt. Und natürlich ist es eine zu öffnende Bank, in der man auch Dinge unterbringen kann, weil auf dem Schiff so viel Platz natürlich nicht ist. Und jede Möglichkeit, etwas lagern zu können, willkommen und notwendig.
Ja. Ja, genau. Und das hier sind halt die Kisten, die auch dann noch am Tisch mitstehen. Mhm. Und zwar an der langen Seite, an der wir jetzt immer vorbeigelaufen sind.
Ja, und aber sind da nicht welche? Ach so, nee, die stehen dann...
Also auf der anderen Seite, wo die Kojen sind, da sind an den Kojen fest installiert schon Bänke, die auch zum Klappen sind, wo man auch alles reinschauen kann. Okay. Aber zwischen Kombüse und Tisch, da kommen halt auch noch Bänke.
Klar, weil sonst nicht alle 14 Platz hätten.
Genau.
Ja. Und werden die dann auch festgeschraubt?
Die werden nicht direkt festgeschraubt, aber wir haben, das hier sind eigentlich unsere Griffe, diese Seile, die werden hier durchgemacht. Die sind nur jetzt rausgenommen, weil wir hier alles so ein bisschen bearbeitet haben.
Ja.
Die hängen dann hier raus und dann kann man sie mit einem anderen Seil einfach am Tisch festlaschen. Genau, und die haben wir einfach ein bisschen überholt, weil vor dem Umbau sah das auf Astarte alles ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Wir haben ja jetzt viel Weiß auch irgendwie mit drin, aber auch immer so Naturholzgeschichten. Und das war vorher im Prinzip auch schon so, aber jetzt sieht das ganze Naturholz ja eigentlich so ein bisschen so aus mit diesen abgekanteten Dingern.
Ja.
Ne? Und hier siehst du noch diesen grünen Strich da immer drauf.
Ah, okay. Und den habt ihr jetzt weggenommen?
Genau.
Aus ästhetischen Gründen, oder?
Wir haben ja jetzt herausgefunden, dass Grün an Bord Unglück bringt.
Wirklich?
Deswegen muss alles Grüne weg.
Ja. Ah, okay. Ja. Warum bringt... Ist das...
Weil das die Farbe von Neptun ist. Das ist der Gott des Meeres, der Wind und der Wellen, des Windes und der Wellen. Und ja, seine Farbe ist halt grün und er findet das überhaupt nicht gut, wenn andere Leute dann auch grün tragen oder so. Das geht einfach unterwegs nicht.
Ah, ja? Okay.
Nein, das ist nicht der wirkliche Grund, wieso wir das gemacht haben. Das ist einfach...
Okay, gut. Also ihr habt also jetzt hier überall diese Kante rausgenommen, also weg,
Genau, hier lassen wir es einfach, weil...
Genau, ja, gut.
Und ich glaube,
in
so,
die Kiste guckt der Neptun auch nicht rein.
Ja, und ich dachte mir tatsächlich auch, es ist vielleicht gar nicht schlecht, auch so ein paar Sachen noch zu haben, wo man weiß, jo. Ne? Und das zeigt ja auch, dass sich vielleicht Sachen verändern können und es trotzdem noch schön ist.
Ja.
Weil da haben ganz viele Leute, glaube ich, Angst vor. Genau, aber wir wollen ja hier nicht auf dem blanken Holz sitzen. Und deswegen müssen wir eigentlich diese Polster noch wieder aufschrauben.
Okay.
Ja, und dann kamen noch Leute dazu. Dann hast du einmal das Vereinsleben live mitbekommen.
Ja, tatsächlich... das kriegt man, glaube ich, sonst gar nicht mit. Es ist gut, dass du da kurz nachhakst. Nämlich die Astarte-Crew, also diejenigen, die vom Verein an der Astarte arbeiten, die haben sich getroffen, um eine Grünkultur zu machen. Also für die Nicht-Norddeutschen, man schnappt sich einen Bollerwagen und packt den voll mit Spirituosen. Und in dem Fall, weil es eben oftmals auch im Winter ist, auch Glühwein. Und das haben die dort alle vorbereitet. Und dann zieht man eben zu einem Lokal, das ein paar Kilometer weg ist, und kehrt dort ein, um Grünkohl zu essen. Das ist eine Grünkohltour. Und das machen hier Vereine, das machen auch Betriebe über den ganzen Winter in der Grünkohlzeit. Und die haben sich dort getroffen, trudelten so langsam ein, haben noch einen Kaffee zusammen getrunken und schon den ersten Glühwein. Und die hört man ab und zu hier oder da im Hintergrund. Und ein paar von denen sind auch rübergekommen, Mattis Hallo sagen. Das war ganz interessant, so die Dynamik zwischen denen zu sehen. Weil die sich alle gefreut haben, Mattis zu sehen. Und alle waren ein bisschen enttäuscht, dass er sich nicht angemeldet hatte, mitzugehen. In jedem Fall war es echt total schön. Die haben alle geguckt, na, was machst du denn? Und ein paar hatten auch Vorschläge, wie sie es machen würden. Und haben aber nicht drauf gepocht, dass es so gemacht werden muss. So, sondern hatten irgendwie das Bedürfnis, ihre Idee dazu zu äußern, ohne ohne dogmatisch dabei zu sein oder so, ne? Also sehr sympathisch, sehr offen, locker und tatsächlich aber auch alles Leute, die nochmal deutlich älter auch als ich und ich bin älter als Mattis waren, die aber interessant sind, wo man sofort gemerkt hat, die haben was zu erzählen.
Moin.
Moin.
Moin. Ja? Gehst du nicht mit?
Nee, wir machen jetzt gerade noch einen Podcast. Und da bist du ja auch schon bewandert. Ich habe dich ja auch schon mal im Podcast gehört.
Ich habe als Schüler Zeiten erzählt. Wir haben ja immer schwarz gearbeitet als Schüler. Geld verdient. Aber als Hafenarbeiter. Die haben gut bezahlt. Das war, gute, war so immer um die 20 Mark. Und das war da in den 50er Jahren war richtig viel
Geld. Ja. Ja.
Wenn man dann auch Wochenendschicht machte oder Nachtschicht, gab es Zulagen, das war schon ganz interessant.
Ja,
ja. Hier groß geworden,
da,
authentisch
genau,
war.
Ja,
ja, nee, cool, ich weiß, dass viele alte Bremerhaven, die auch, Mensch, ich habe das gehört, klar, das war wie in alten Zeiten da. Und
ja,
so,
ne?
Ja. Oder glaube, Kneipen, Kneipen kann man ja auch, da kann man ja stundenlang drüber erzählen. Damals die Bordelle in Bremerhaven, ach, das war ja unglaublich. Das war schon haarig, aber wir waren damals natürlich noch zu jung tatsächlich, aber wenn die Truppentransporter kamen, die amerikanischen, wollten die Truppenaustausche hier.
Ja.
Da wurden die Mädchen aus Frankfurt hierher geholt. Ja. Weil die Bremerhaven hatte gar nicht so viele Mädchen.
Ja.
Das ist unglaublich. Wir wollen, die müssen wir eben weg. Nicht?
Ja, alles
wir,
gut.
Wir wollen uns unterhalten.
Ja, ja.
Ja,
ja,
viel Spaß.
Ja, wir wollen ja nicht stören.
Nö, wir gehen jetzt da hinten in die Ecke, da haben wir Ruhe und dann könnt ihr hier quatschen, ist doch super.
Also, als ich das erste Mal hier vorbeigekommen bin, war mir eigentlich direkt klar, okay, ich bleib hier, weil das Schiff mich einfach auch beeindruckt hat, aber vor allem auch die Leute, die hier mitarbeiten. Ich bin hier halt hingekommen, kannte letztlich niemanden und man wurde einfach auch direkt super empfangen. Und das ist einfach gemütlich, auch mit denen dann zusammenzusitzen und es klappt einfach gut. So, das sind alles herzliche Leute und ich weiß noch, als ich hier angekommen bin, hieß es, ja Mensch, so ein junger Typ, wo kommt der denn her? Das gibt's doch gar nicht, das ist ja klasse. Und die meisten, ja was heißt die meisten, damit will man natürlich auch niemandem zu nahe treten, aber es gibt auch Leute, die noch keine Rentner sind oder Rentnerinnen, aber viele sind schon im Rentenalter. Ne? Und das ist auch gut, dass diese Erfahrung auch da sitzt, weil die Leute kennen das Schiff auch schon lange und viele davon sind auch zur See gefahren, wie auch immer. Aber man braucht ja trotzdem Nachwuchs, um dieses Schiff auch in den nächsten 20, 30, 40 Jahren noch zu fahren oder im Idealfall natürlich noch länger. Da müssen wir halt auch einfach gucken, wie wir es schaffen, mehr junge Leute ranzukriegen. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht genau, woran es liegt, weil eigentlich, man kommt hier hin und man ist einfach direkt willkommen. Mhm. Und es ist auch egal, also auch als Crew ist es egal, ob man schon Ahnung von dieser ganzen Materie hat oder nicht. Man kann hier einfach vorbeikommen und anfangen. Und wenn es einem Spaß macht, dann bleibt man halt dabei.
Und wie viel Zeit muss man dafür einplanen?
Das ist völlig egal. Das kann man machen, wie man möchte. Ich habe jetzt relativ viel gemacht, weil ich das letzte halbe Jahr eigentlich nicht viel zu tun hatte. Und deswegen habe ich recht viel Zeit hier verbracht. Und es gibt auch einige andere, die wirklich viel Zeit hier verbringen. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn man nur einmal im Monat oder so kann. Es gibt da keine Regel, dass man sich hier blicken lassen muss oder wie, sondern das kann man einfach machen, wie es passt. Da gibt es eigentlich keinen Zwang. Schiffe beeindrucken mich eh und auch dieses ist, ich kannte diese Art von Schiff vorher auch nicht, aber das hält mich schon auch hier, einfach dieses Schiff an sich, aber wenn es mit den Leuten nicht passen würde, dann würde das Schiff es nicht wettmachen können, so, ne, weil es ist wichtiger, dass es mit den Leuten passt, als dass es genau das Schiff für einen ist, glaube ich. Ne? Und das finde ich schon ziemlich faszinierend hier eigentlich im Verein. Das ist auch, also ich sagte ja eben, eigentlich brauchen wir auch mehr junge Leute. Aber das ist nicht das Ziel, nur junge Leute zu haben, sondern das, finde ich, macht es halt auch sehr interessant, dass man eigentlich diesen Generationsaustausch hat. So wirklich privat viel mit anderen Generationen macht man, glaube ich, eigentlich eher selten, wo die Generation nicht aus der gleichen Familie kommt, wie auch immer.
Und außer tatsächlich in Vereinsleben, ja.
Außer in Vereinsleben, genau. Und ich bin zum Beispiel auch im Fußballverein.
Früher hat das die Kirche noch gemacht.
Die Kirche, ja. Und das ist halt, glaube ich, sehr viel wert für einen selber, aber auch für die ganze Gesellschaft, weil man kann immer gegenseitig voneinander lernen. Bei diesem Verein, so ein Schiff wie die Astarte, das kann kein Mensch alleine betreiben. So. Entweder, gut, du kannst es theoretisch alleine betreiben, dann musst du halt Geld ohne Ende haben.
Und immer Leute bezahlen für das, was ihr hier eben in eurer Freizeit ehrenamtlich macht.
Genau. Und dann musst du aber auch eine Crew bezahlen, die mit dir fährt. Du kannst dieses Schiff nicht alleine fahren und so weiter. Ne? Also das ist, eigentlich ist es unrealistisch, dass so ein Schiff von einer Privatperson unterhalten wird. Weil es gibt natürlich Leute, die sich das leisten könnten, aber die haben eher andere Schiffe. Ne? Sowas ist eigentlich nur von Vereinen zu tragen, weil es gibt sonst kaum eine Konstellation, die sowas machen kann. Ne? Das ist halt in ganz vieler Hinsicht, glaube ich, viel wert.
Ja, Bianca, dann hast du Mattes kennengelernt und seine Lebenseinstellung und seine Verbindung zu diesem Schiff.
Ja, das war schon ein sehr bereichernder Tag. Ich bin also dir auch da wahnsinnig dankbar für dieses schöne Abenteuer, weil ich so glücklich daraus gegangen bin. Ne? Es hat mich so beflügelt, diesen Menschen kennenzulernen, der mit so viel Begeisterung, mit so viel Liebe an dieses Schiff gebunden ist und an diesen Verein und diesen Ort, den ich sonst wahrscheinlich nicht so schnell kennengelernt hätte. Vielleicht hätte mich irgendwann mal jemand mitgeschleppt, aber da hätte ich tatsächlich auch jemand anderes für kennen müssen, weil ich nämlich nicht eine von denen bin, die in die gläserne Werft reingehen würde und fragen, na, was macht ihr denn hier? Und deswegen war es für mich wirklich komplett neu. Ich kannte nichts davon. Das war für mich wirklich alles eine neue Sprache, neue Vokabeln, neuer Ort, neue Gerüche, neue Eindrücke und eben ein neuer Mensch, der auch wirklich sehr klar benennen kann, was ihm wichtig ist im Leben, wie seine Philosophie ist und der sowohl beruflich als eben auch in diesem Bereich, in diesem Fall privat, guckt, dass er Dinge tut, die, bei denen er weiß, warum und wofür. Und das finde ich total beeindruckend und schön und beflügelnd auch und macht Mut. Und ich glaube, ich wäre nicht so lange dort gewesen, wenn es nicht so ein einfaches Gespräch gewesen wäre, weil Mathis ganz viel von Anfang an von allein erzählt hat und ich nicht viel fragen musste. Tatsächlich war ich 6 Stunden da. Verrückt.
Wahnsinn.
Ja,
Und dann am Ende saßt ihr noch in diesem kleinen Maschinenraum, hast du gesagt?
Genau, wir sind ganz zum Schluss nochmal zurück zum Schiff, weil wir das vergessen hatten, als wir das erste Mal dort waren, in diesen Maschinenraum zu klettern. Und da ist dann eben dieser Dieselmotor und es ist ganz klein und ganz eng. Man muss sich wirklich zusammen bücken, hocken. Und hinter dem Maschinenraum ist dann noch das Heck des Schiffs, wo dann eben auch wieder die Planken und Spanten offen liegen und man das so, so gut sehen kann, dass er von allein drauf kam, mir nochmal Fotos zu zeigen von der Zeit, in der das Schiff auf Werft lag und dort wirklich an diesen ja zum Teil 120 Jahre alten Holzgerüstteilen des Schiffs gearbeitet wurde und die ausgetauscht wurden. Und da konnte ich das Schiff einmal so von innen sehen, weil er Fotos davon hatte, wie es komplett entkernt aussieht, dass ich da erst verstanden habe, was sie überhaupt gemacht haben, also wie sie das alles danach wieder eingebaut haben. Alles, was da drin ist, angefangen von dem Blei, das unten im Schiffsboden liegt, damit es eben schwer genug ist, über den darüber liegenden Schiffsboden, bis zu allen Einbauten, die da drin sind, alles haben die gemacht, selbst gemacht, miteinander in dieser Holzwerkstatt, zum Teil alleine, zum Teil in Gruppen. Und das habe ich echt erst nach diesen 6 Stunden kapiert. Die brauchte ich dafür. Und es war aber auch deshalb so ein berührender Moment für mich, weil sich sein Gesicht komplett verändert hat. Der war so mit Herz und Seele mit diesem Schiff verbunden in dem Moment. Und das verstehst du aber nur über dieses, ich habe an dem Skelett des Schiffs gearbeitet. Und das ist irgendwie total bewegend dann gewesen für mich und hat den Abend nicht, also es war dann 18 Uhr, also abends, hat den Tag für mich aber so komplett gemacht, ne? Und da hat sich für mich wahnsinnig viel erklärt, warum er das so lange mit so viel Einsatz gemacht hat. Und klar, die Leute spielen eine total wichtige Rolle, aber die Verbindung zu diesem speziellen Schiff ist eine, die wirst du so mit einem anderen Schiff nie herstellen können, wie er die jetzt mit diesem Schiff hat. Irre schön.
Ja, cool. Ja, wenn ich dir so zuhöre und wenn ich mir das so vorstelle, dann wundert es mich überhaupt nicht, dass man von einer Schiffstaufe redet, dass man diesem Schiff einen Namen gibt, dass man mit diesem Schiff eine Geschichte erlebt. Und wenn ich mir vorstelle, dass dieses Schiff seit 1903 existiert, dann bin ich, ja, ist ganz spannend, ob das nochmal 100 Jahre lebt oder ob es irgendwann eine Beerdigung gibt oder so etwas. Ganz spannend.
Ja, das war eine ziemlich spannende Zeit da auf der Werft. Ne? Guck, hier wurde es dann schon alles wieder dicht gemacht, alles neu beplankt und so. Ne? Dann Farbe drüber und fertig.
Und warst du mit da?
Ja, wir sind häufig hingefahren.
Ah ja.
Also, das ist natürlich schon recht großer finanzieller Aufwand auch, das alles erneuern zu lassen. Mhm. Erstens, da hat Corona uns auf, oder was heißt Corona, weiß gar nicht, ob das mit Corona zusammenhängt, aber es ist ja alles ziemlich teuer geworden, auch gerade Holzpreise. Und da geht schon einiges an Kubikmetern an Holz drauf. Und gerade Eiche ist eh teuer, so, ne? Das hat uns natürlich nicht wirklich in die Karten gespielt. Aber dadurch, dass es halt eh schon ziemlicher finanzieller Aufwand ist, hat die Werft, die ist uns gut gesonnen, die findet es auch schön, wenn solche Schiffe erhalten bleiben. Denen liegt auch was daran. Ich meine, klar, wir kommen dann auch immer wieder als Kunde so, aber man merkt denen das an, die haben das auch im Herz so. Die wollen, dass diese Schiffe fahren. Ne? Die haben gesagt, Leute, alles, was ihr selber machen könnt ihr hier bei uns auf der Werft machen. Also ihr dürft arbeiten, ne? Und unterstützt uns. Das heißt, alle Stunden, die ihr investiert, brauchen wir nicht aufschreiben. So. Und ja, dann sind wir da jedes Wochenende nach Ditzum gefahren. Haben da so viel, wie es geht, gemacht. Irgendwann sind wir auch unter der Woche hin, weil es einfach sehr viel zu tun war. Aber ja, so hat man sich da langsam durchgewühlt. Ne?
Okay.
Das schafft natürlich eine krasse Verbindung mit diesem Schiff.
Ja, ja. Und also wie gesagt, dieses hier, das siehst du ja auch, wie die einpassen, das macht die Werft. Ne? Aber wir haben die alten rausgenommen. Vorher war da, wo jetzt der Bleiballast ist, war Betonballast. Da sind wir mit so einem dicken Stemmhammer die 3 Wochen durchs Schiff gelaufen und haben das alles da rausgestemmt und in Eimern hoch und wieder runter und was weiß ich. Und ja, das schafft eine Verbindung und du lernst das Schiff einfach mega, mega gut kennen, weil du dich durch alle Ecken hier durchwühlst. Ne? Und man sagt eigentlich, auf der Werftzeit lernt man am meisten übers Schiff. Kannst noch so viel gefahren sein, in der Werftzeit lernst du es erst richtig kennen. So, ne? Ja. Und ja, das ist halt, dann sitzt du da, samstags morgens im Auto, fährst da rüber und knüppelst da den ganzen Tag und kommst mega erschöpft abends nach Hause. Und das funktioniert halt nicht, wenn du mit den Leuten nicht kannst. So, ne?
Ich habe natürlich überlegt, wo ich dich hinschicke. Und ich hatte eigentlich zwei Ansprüche an diesen Ort eigentlich. Der erste Anspruch war, dass es etwas mit Bremerhaven zu tun hat. Also, dass ich das Gefühl habe, es ist etwas, eine lokale Besonderheit. Und der zweite Anspruch war, dass es aus meiner Sicht mit einem Thema zu tun hat, was für mich einen Tiefgang hat. So, und habe dann gedacht, ein zweites Thema, was mich interessiert, neben dem Zeit mit sich selber und mit mir selber auf den Grünzweig kommen, ist eben dieses, also, was soll man sagen, Anarchie-Freiheits-Thema, was mich interessiert. Und da ist mir dann Mattes und sein Schiff eben eingefallen, weil das dann auch wieder mit diesem Bremerhaven-Thema funktioniert. Und dann ist mir nämlich tatsächlich noch ein Zitat aus Fluch der Karibik eingefallen. Das ist so schlecht zitiert, ich habe es nicht nochmal nachgeguckt, aber ein Schiff, das sind ja nicht nur ein paar Bretter und ein Tuch, was da weht. Was ein Schiff ist, was ein Schiff wirklich bedeutet, ist Freiheit. Und das fand ich, fand ich spannend, dich da auf die Spur zu schicken.
Mhm. Ja. Ja, interessanterweise spürt man, wenn es da so liegt, diese Freiheit erstmal noch gar nicht so sehr. Ich glaube, die kommt vor allem dann, wenn man fährt, ne? Logischerweise.
Ja, klar.
Aber es war wirklich ein Tag, an dem Bremerhaven sich auch von seiner besten Seite gezeigt hat. Das heißt, es war alles da, was man für dieses maritime Feeling braucht. Also es war, du hörst in den Aufnahmen Möwen. Es gab Wind, es gab richtig Sonne und es gab einen krassen Sonnenuntergang. Ich glaube, an so einem Tag spürt man mehr die Lust, auch loszufahren.
Es gibt ganz wenig, zu dem man gezwungen werden kann eigentlich. Ne? Man muss es dann halt nur selber, ja, irgendwie in die Hand nehmen und sich darüber bewusst sein, worüber man alles oder worauf man alles Einfluss hat. Und vielleicht ist es auch ein bisschen leicht gesagt, es gibt auf jeden Fall Schicksalsschläge, die einem, glaube ich, zumindest zu einem sehr großen Maße vorgeben, was jetzt in Zukunft abgehen wird. Aber das ist einfach auch nicht der Normalfall, glaube ich. Beziehungsweise, gut, das ist schwer zu urteilen, welcher Schicksalsschlag für wen wie starke Auswirkungen hat. Also ich bin davon überzeugt, dass man sehr viel Einfluss auf sich selber hat, der sehr gut sein kann, wenn man sich hinsetzt und sich damit beschäftigt, worauf man Lust hat, was einem gut tut, was einem nicht gut tut. Was nicht unbedingt immer leicht ist, weil es auch viel Kraft kostet und Energie und unangenehm ist teilweise, aber am Ende lohnt es sich, glaube ich, jetzt immer zu machen, weil einem einfach viel, viel mehr von wem auch immer wiedergegeben wird. Also es ist, glaube ich, gut, Kraft zu investieren, damit es einem gut geht. Mhm. Auch wenn das teilweise sehr hart ist.
Ja.
Und das meine ich halt, ja, dann bin ich zumindest zu dem Schluss gekommen, Es gibt ganz wenig, was einem wirklich diktiert werden kann. Das ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und wenn ich dann Entscheidungen treffe, muss ich natürlich auch mit den Konsequenzen leben. Das ist klar. Ne? Das ist nicht immer alles hier, ja, super und dies und das. Aber man kann es machen. Es gibt niemanden, der einem sagen kann, du darfst es nicht machen. So, ne? Mhm. Du musst dir halt nur über die Konsequenzen halbwegs, oder was heißt Bewusstsein? Es kann Konsequenzen haben. So, ne? Aber ja.
Und fährst du mal mit?
Ich weiß es nicht. Ich werde so leicht seekrank. Weiß ich nicht. Hm. Ich glaube, es ist für mich ja nicht Heimat, ne? Also für mich ist es was ich immer noch irgendwie wie eine Touristin erlebe. Und ich finde das total interessant und schön und kann eben nach diesen vielen Stunden, in denen ich dann eben auch dort für dieses Schiff was gemacht habe, vieles nachvollziehen, aber so richtig die Seelust hat mich nicht gepackt. Ja, das war mein Abenteuer mit Matthias auf der Astarte. Ich bedanke mich an dieser Stelle besonders bei Leon, der die letzten beiden Episoden mit mir und für mich und gemeinsam gestaltet hat. Und ich freue mich auf viele schöne weitere Episoden mit neuen Gästen. Im nächsten Monat erwartet euch ein neuer Gasthost und natürlich auch ein neues Abenteuer. Wenn euch dieses Abenteuer gefallen hat, dann folgt doch diesem Podcast. Und empfiehlt ihn gern weiter. Und natürlich hilft uns wie immer auch eine hohe Sternebewertung in der Podcast-App eurer Wahl. Ihr könnt uns auch kontaktieren, am besten über Instagram. Und ich würde mich besonders freuen, wenn ihr mir Vorschläge schickt, in welche Abenteuer ich meine Gasthosts schicken kann. Die nächste Episode Voll das Leben erscheint am 31. März 2023.